Wir sind wieder dabei mit dem Eine Welt Report aus München. Herzlich willkommen, grüß Gott miteinander. Mein Name ist Heinz Schulze, ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum und wir machen die Sendung zum Eine Welt Report in München, auch mit dem Slogan Eine Weltarbeit beginnt vor Ort natürlich. Ich freue mich ganz doll, dass heute die Silvia Bodemer hier ist von, und das musst du dann sagen, von einer ganz wichtigen Kampagne, die mit dem ganzen Thema Rohstoffe und Bergwerk zu tun hat. Schön, dass du da bist, Silvia.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Richtig, seit 2 Jahren ungefähr bin ich jetzt Koordinatorin der Kampagne Bergwerk Peru. Reichtum geht, Armut bleibt. Ja, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema. Bundesweit haben sich vor 10 Jahren Organisationen, Gruppen zusammengeschlossen, die in ihrer Arbeit in Peru, also um Peru geht es heute, gesehen haben, dass sie immer wieder auf das Thema Rohstoffabbau, Goldabbau stoßen. Und dann haben sie sich zusammengetan. Also da sind dabei Partnerschaftsgruppen, die zu Peru arbeiten. Bistümer wie das Bistum Mainz ist Mitglied, Bistum Speyer, Erzbistum Bamberg ist mit dabei, aber auch kleinere Gruppen, Vereine, die zum Beispiel Bildungsarbeit machen und Freiwillige nach Peru entsenden.
Also wenn man genau zugehört hat, heißt dieses Netzwerk, die Kampagne, im Untertitel Reichtum geht, Armut bleibt. Ich denke, das wird uns durchgehend sicher mit beschäftigen. Dieser Slogan, ist der so genommen worden, weil er einfach fetzig war oder weil Erfahrungen dahinter stecken?
Peru ist eines der rohstoffreichsten Länder in Lateinamerika, in Südamerika und besonders metallische Rohstoffe. Und natürlich Gold, Silber, alles was glänzt, verbindet man natürlich mit Reichtum. Und die Rohstoffe, die Metalle, die Edelmetalle waren ja auch schon zu Kolonialzeiten Ursache dafür, dass eben die Spanier großes Interesse hatten, dort rasch voranzukommen und das zu erschließen und die Rohstoffe auszubeuten. Und so hat Peru den Ruf erhalten, eben ein reiches Land zu sein, das Reich des Goldes, das Inka-Reich. Und auch wenn man sich heute das anschaut, ist eben das Gold, Metalle, Rohstoffabbau nach wie vor ein ganz wichtiger Faktor in der peruanischen Wirtschaft. Also Peru gewinnt ganz einen großen Anteil seines Bruttoinlandsproduktes eben aus dem Export von Rohstoffen. Und insofern ist das mit dem Reichtum auf jeden Fall schon mal treffend. Wenn man sich dann aber sonst das Land anschaut, Peru ist ein Entwicklungsland, also ein armes Land, dann fragt man sich schon, ja, wie geht das zusammen und wie kann es sein, dass wenn ein Land so reich ist und eigentlich schon zu Kolonialzeiten so erschlossen wurde, warum ist es trotzdem in der Armut verblieben und konnte nicht profitieren von dem Reichtum?
Ich denke, der Hinweis nochmal, das ganze Problem mit Rohstoff, Ausbeutung ja nicht neu ist, sondern eigentlich schon seit der Kolonialzeit bestimmend war für die ganze Zukunft vom heutigen Peru. Und wie man einfach weiß, setzt Peru auch heute noch auf diesen Verkauf von Rohstoffen. Ich komme nochmal zurück auf die Kolonialzeit und habe da ein Zitat gefunden von dem Anführungszeichen Befreier Lateinamerikas, Simon Bolivar, der war es natürlich nicht alleine, sondern da waren viele andere Leute dabei. Aber er hat einen Brief geschrieben, das war schon 1815, und da schreibt er zur Situation in Peru. Peru wird von 2 Feinden bestimmt, die ein gerechtes und in seiner Sicht liberales System verhindern, Gold und Sklaven. Das erste, also der erste Feind, das Gold, korrumpiert alles. Ich denke, da werden wir später auch sicher noch mal darauf zurückkommen, wenn wir anschauen bei dem Thema Gold, was für uns offensichtlich am interessantesten ist. Da werden wir also sicher nochmal darauf zurückkommen, ob Gold wirklich alles korrumpiert. Du hast vorher gesagt, also Gold oder Peru, besser gesagt, ist ein rohstoffreiches Land und zwar nicht nur die Sachen, die scheinen wie Gold und Silber etc., sondern auch andere Rohstoffe. Da, denke ich, sollten wir noch mal ein bisschen dabei bleiben. Und zwar am besten, damit man es hier auch konkret versteht, anhand von Beispielen. Welche Beispiele sind denn im Moment aktuell, wo man die ganze Dramatik und die ganze Problematik versteht und auch vielleicht, was man damit eigentlich machen könnte mit diesem Reichtum? Fangen wir mit einem Beispiel einfach mal an, was dir aktuell besonders wichtig ist.
Ja, ein ganz großes Problem in Peru ist der Regenwald, die Goldgewinnung im Regenwald. Das breitet sich immer mehr aus. auch damit zusammenhängen, dass es natürlich abgelegene Gebiete sind und da es schwierig ist, auch das Ganze sozusagen in, wie man sich bei uns vorstellt, wie so eine Mine aussieht, alles in geordneten Bahnen. Das ist in den Gebieten leider überhaupt nicht der Fall. Es ist ja auch bekannt und öfters in den Medien, dass es auch zum Beispiel durch die Erdölgewinnung Pipeline-Unfälle gibt und da schon große Gebiete verschmutzt werden, auch Schutzgebiete beeinträchtigt werden, dort lebende indigene Völker sozusagen ihre Existenzgrundlagen bedroht werden. Aber auch der Goldabbau spielt da eine ganz große Rolle in Peru, weil er mit massiven Umweltverschmutzungen verbunden ist. Zum Goldabbau im Regenwald wird nämlich Quecksilber benötigt, denn das Gold wird nicht mit Hammer und Meißel dort aus dem Fels geholt, sondern ist in fein gelösten kleinen Anteilen im Flussschlamm gelöst und muss dann sozusagen mit Hilfe von Chemikalien eben dem giftigen Quecksilber gelöst werden. Und wenn das dann alles mitten in der Natur passiert, ohne sozusagen organisierte Fabriken oder Produktionsstätten drumherum, dann kann man sich vorstellen, wie dann eben auch diese schädlichen Stoffe in die Umwelt gelangen, die Flüsse verschmutzen, in die Nahrungskette gelangen. Und gerade für indigene Völker ist es fatal, die einfach darauf angewiesen sind, dass sie saubere Gewässer haben, dass sie dort ihre Fische fangen können. Also die Regenwaldverschmutzung und der Amazonas ist allgemein bedroht. Peru ist nicht so oft in den Medien, aber auch in Peru kommt es immer wieder zu Notstandsausrufungen in den Gebieten, wenn eben dort Unfälle passieren und dann richtig dramatische Verhältnisse da herrschen.
Kann man nochmal, also wenn man genauer hinschaut, hat auch das Gebiet, was besonders betroffen ist, Madre Dios, also Mutter Gottes Land heißt das dann auch noch. Du hast vorher gesagt, das Gold ist in feinen Partikeln im Fluss Schlamm. Das heißt aber, die wühlen die Leute, die Goldgräber, wie man ein bisschen verniedlicht sagt, stehen nicht irgendwo im Fluss oder am Ufer und wühlen da ein bisschen rum und haben ihre kleinen Geräte dabei, sondern das wird intensiv gemacht und wird dann auch vom Regenwald was dann weggenommen, wenn der Fluss selbst nichts mehr hergibt, also und dort noch Gold vermutet wird. Wie läuft das dann ab?
Ja, richtig. Also diesen sogenannten artisanalen Bergbau, wo man sich das vorstellt mit Sieben und das gibt es auch noch, aber zunehmend wird es eben auch industriell gemacht. Also da rücken dann die Bagger an und die automatisierten Pumpen, die mit Diesel betrieben werden, wo dann auch die Hänge, die Flussufer abgegraben richtig werden. Die Flussbetten werden sozusagen verbreitert und immer mehr frisst sich dann vom Fluss aus diese Abbaugebiete in den Regenwald rein. Also Flussschlamm, das sind dann so Kiesbetten richtig. Also es ist dann feineres Gestein, kann man sagen, was dann halt teilweise auch noch zermahlen werden muss, wenn es dann nicht mehr so feinkörnig ist. Und dafür muss man dann auch schon richtig Maschinerie anfahren natürlich, um dann da noch das Gold rauszukriegen.
Und du hast vorher das Stichwort Quecksilber betont oder kurz erwähnt. Also ich denke, wenn bei uns früher in der Schule ein Thermometer mit Quecksilber zerbrochen wurde, dann wurde die ganze Schule geräumt wegen der Gefahr. So ist ein bisschen dramatisch, aber wenn man nochmal schaut, also das Arbeiten mit Quecksilber, das nimmt Dimensionen an, das muss man sich einfach vorstellen, das kann man sich also, das ist nicht eine kleine, in einer kleinen Flasche oder sowas dabei, sondern das sind Dimensionen, das wäre nochmal gut zu erklären.
Ja, also das Quecksilberthermometer sagt es ja schon, Quecksilber ist eigentlich ungefährlich, solange es in einem geschlossenen System ist und nicht rauskommt. Aber sobald es eben in die Umwelt kommt und vor allem auch in den großen Mengen, ist es ein großes Problem und das läuft so ab, dass eben, um das Gold aus den Gesteinen rauszulösen, aus dem Sand, aus dem Kies, muss das Ganze vermengt werden in großer Menge und unter freiem Himmel und in offenen Becken. Und dort wird es dann sozusagen durchmischt, teilweise auch eben ohne Arbeitsgeräte, einfach mit den Füßen zum Beispiel. Es gibt Tonnen, in denen dann eben Quecksilber Fluss, Sand, Schlamm vermischt sind und die Menschen dann eben dort mit nackten Füßen dieses Gemisch treten, um möglichst schnell die Verbindung von Gold und Quecksilber zu erreichen. Weil nur so ist es eben möglich, dass man es dann rausholt. Und Schutzmaßnahmen gibt es dabei kaum, was natürlich daran liegt, dass es auch kein Wissen dort vor Ort gibt darüber, wie gefährlich das überhaupt ist. Die, die den Goldabbau dort betreiben, die klären die Bevölkerung auch nicht auf über die Gefahren. Und so kommt es dazu, dass sich Familien, die Arbeiter dort in Gefahren begeben, deren sie sich gar nicht bewusst sind eigentlich. Danach, wenn es weitergeht, das Ganze wird dann gesiebt und man kann sich das dann vorstellen, das nennt man Amalgamklumpen. Das sind dann amalgamisierte Klumpen sozusagen, die dann entstehen, wo dann das Gold in dem Quecksilber eingeschlossen ist. Jetzt muss man das wieder auseinanderkriegen. Und es ist ja so, man kennt das ja, wenn das Quecksilberthermometer zerbricht in der Schule, das ist deswegen gefährlich, weil das Quecksilber sofort verdampft, eigentlich schon bei ganz geringen Temperaturen. Und um das Gold jetzt rauszukriegen, wird eben das Ganze erhitzt mit Hilfe von Bunsenbrennern, ganz oft ganz primitive Öfen sozusagen. Und das ganze Quecksilber geht dann auch dort in die Luft, ohne Schutzmaßnahmen größtenteils und ohne, dass das wieder einem Kreislauf zugeführt wird. Das heißt, das ist auch nochmal an der Stelle des Prozesses ist es auch nochmal gefährlich, weil es auch direkt dann sozusagen in die Atemwege gelangt, eben als Dampf.
Ja, und was man so im Kopf hat, Gold, Goldgräber, Camps, Wildwestmanier, da nochmal die Frage, wie sind dann die sozialen Bedingungen, was man immer hört, ist, dass es also in den Camps auch nicht besonders human zugeht, speziell die Frage, die Männer sind dann isoliert und sind ohne ihre Familien da, Frage nach Prostitution, nach Menschenhandel, nach Drogen. Wie sieht es damit aus?
Ja, richtig. Es ist ja klar, es sind ja nicht nur die Einheimischen, die dort schon immer leben. Am wenigsten sind es die Indianer, die Indigenen, die dort dann tätig sind und Gold abbauen. Die wollen ihr Einkommen, ihre Subsistenz woanders her erwirtschaften. Aber es ist natürlich bekannt, sozusagen das sogenannte El Dorado. Ah, da kann man reich werden. Da kommen aus ganz Peru Wanderarbeiter hin und natürlich ohne ihre Familien. Richtig. Das wirft natürlich ganze soziale Strukturen in der ganzen Region durcheinander. Da entstehen plötzlich Siedlungen, die es nie gab. Da wird Infrastruktur benötigt, werden plötzlich Hotels benötigt, da entstehen dann eben Bordelle. Denn es ist klar, wenn die Arbeiter sind auch frustriert, weil das Eldorado erfüllt sich ja auch in den seltensten Fällen. Also man kann vielleicht schon besser verdienen dort als in der Landwirtschaft in den hochgelegenen Anden, aber es ist trotzdem eine harte Arbeit, es sind harte einfach Bedingungen. Die Menschen sind einfach sozial isoliert, haben nicht ihre Familien um sich herum und es ist ganz klar, dass eben dort es eine Quelle ist von Alkoholkonsum, von Prostitution und eben auch bis zu Menschenhandel, richtig.
Genau, und das Gold, was daher kommt, das wird nicht separat bei uns angeboten als böses Gold, sondern das kommt alles in eine große Kiste und wir kriegen das für unser Gold, also ist gutes Gold und schlechtes Gold, alles in einem Korb, in einer Kiste praktisch drin.
Ja, selbst wenn der peruanische Staat das schon eigentlich gerne möchte, dass er das unter Kontrolle kriegt, weil das ja auch schädlich ist für das Image, er wird dieses Problems auch einfach nicht Herr, dort diese Strukturen zu überschauen, wie da auch die Handelswege von dem Gold dann sind. Da läuft natürlich auch viel mit Schmuggel und dann kann es wirklich nicht mehr auseinandergehalten werden.
Wir machen jetzt ein bisschen Musik und gucken dann später nochmal andere Regionen in Peru dazu an. Ja, und wir machen weiter mit dem Eine Welt Report aus München, heute mit Silvia Bulmer von der Kampagne oder besser Netzwerk Peru. Bergwerk Peru, Reichtum geht, Armut bleibt. Wir haben vorher gehört, dass das Problem der Rohstoffausbeutung eigentlich schon seit der Kolonialzeit besteht. Und als ein Beispiel haben wir uns das Produkt, wenn man so will, Gold vorgenommen und den Regenwald angeschaut. gehen wir jetzt einfach bleiben wir beim Thema Gold und gehen ein bisschen in die Anden. Welche Beispiele gibt es da, was, sagen wir, uns nahesteht, weil jetzt also nicht alle 120 oder wie viel Bergwerkscamp, sondern einfach ein paar aussuchen, wo uns das vielleicht ein bisschen was sagt.
Ja, ganz interessant ist vielleicht, wo wir dieses Jahr uns ganz doll damit beschäftigt haben als Kampagne. Wir hatten nämlich die Möglichkeit, einen Filmemacher aus Peru zu Gast zu haben, der 3 Jahre in der Region Puno im Süden Perus am Titicacasee gelebt hat und dort dann als Dokumentarfilmer Interviews geführt hat, sich angeschaut hat, was dort in der Umgebung als Folgen des Bergbaus sind. Darauf ist er gekommen, weil er direkt am Titicacasee lebt, der ja sehr bekannt ist in aller Welt. Touristen aus aller Welt kommen dorthin und sehr berühmt, auch auf der bolivianischen Seite, auf der peruanischen Seite, überall gibt es tolle Kulturdenkmäler auch. Also der Titicacasee ist Heimat von uralten Kulturen, noch von Vor-Inka-Zeiten. Deswegen ist er berühmt. Und eben auch wegen seiner Schönheit. Also er liegt auf 4000 Meter Höhe circa und dann darum herum das Andenpanorama. Aber er ist dann eben auf den Konflikt gestoßen. Dieser See hat ein großes Problem. Er ist verschmutzt. Er steht am Rande des ökologischen Kollaps. Und dann hat sich dieser Filmemacher auf den Weg gemacht und hat um den See herum geschaut, woher kommt das denn? Und wir haben den dieses Jahr eingeladen. Das war ein Projekt, was wir als Kampagne dieses Jahr hatten, dass wir dann mit diesem Film noch geholfen haben, deutsche Untertitel zu machen und dann die Möglichkeit hatten, den in 21 Städten in der Schweiz und in Deutschland und in der Schweiz zu zeigen und sozusagen hier mal ein Beispiel zu haben, wo man auch mal wirklich plastisch was sieht und die Möglichkeit hat, auch sich mit dem Filmemacher zu unterhalten und zu fragen. Einfach mal das auch in Kinos, in kleine Kinos, Kommunalkinos oder auch an Unis zu zeigen, den Film in eine Weltzentren, wie hier in München zum Beispiel, lief der Film dann auch. Das war, da darf mir der Heinz jetzt nochmal helfen, das war in...
Wir waren in St. Paul,
im Pfarrsaal. Genau, da waren 100 Menschen da und konnten sich das anschauen. Ja, und der Titicacasee liegt halt in den Anden. Das ist, da wird auch Goldabbau betrieben, aber es ist natürlich anders, läuft anders ab als in den Regenwaldgebieten. Aber auch da gibt es indigene Gemeinschaften, die im Hochland leben von Alpaka-Zucht, von Vieh, auch Landwirtschaft in kleinem Maßstab, Quinoa, Kartoffeln wird dort angebaut, die... Eigentlich kann man sagen, sind die Probleme dort in den Anden die gleichen Probleme wie im Regenwald. Auch hier werden die Flüsse mit Quecksilber verseucht. Auch hier ist alles halb industriell, aber natürlich ökologisch ist es eine andere Situation als im Regenwald. Aber zum Beispiel ein Beispiel ist, ist die Stadt La Rinconada, die liegt auf 5200 Meter, das ist praktisch die höchste Stadt der Welt, kann man sagen. Die hat sich aber, ist eher informell gewachsen, eben dadurch, dass da Gold gefunden wurde. Da ist es so, dass richtig das Gold in Minen gewonnen wird, also unter Tage. Und die Verhältnisse sind auch schlimm. Genau das, was wir auch beim Regenwald hatten, dass Wanderarbeiter hinkommen, die auch überhaupt nicht angepasst sind an die Region, auf 5200 Meter Höhe zu arbeiten. Da können mancher unser eins überhaupt gar nicht atmen.
Ja, wenn man sich das vorstellt.
Und also auf der die Höhe. Leute müssen arbeiten da.
Ja.
Und es ist kalt. Man überlebt das Ganze eigentlich nur, indem man sich dann mit Kokablättern über Wasser hält. Und es gibt ja auch keine soziale Infrastruktur. Das heißt, die Problematik ist genau die gleiche. Also nach La Rinconada hat sich unser Filmemacher, unser Gast, dann mit versteckter Kamera getraut. Es ist dort auch sehr gefährlich, weil eben ein hohes Kriminalitätsniveau dort auch ist, eben durch diesen ganzen informellen Handel mit Gold. Was auch sehr bezeichnend dann war, der Filmemacher hat dann auch gesagt, während seiner ganzen Dreharbeiten zu dem Film, wo er in Abbaugebiete gegangen ist, wo er sich Dörfer, Regionen angeschaut hat, die von der Umweltverschmutzung betroffen sind, hat er kein einziges Mal Gold zu Gesicht bekommen.
Mhm. Was man nochmal erklären muss, also der Titicacasee ist schon hoch, dann wird Gold in den Bergen abgebaut, die noch höher sind. Und wodurch kommen die dann in den See? Da fahren die ja nicht die Leute am Abend hin und kippen ihre Eimer aus, sondern dass man sich das nur mal vorstellen kann, wieso ist dann der Titicacasee von diesen ganzen Aktivitäten betroffen? Fließen kleine Flüsse von den Bergen dann in den See, aus dem der gespeist wird, und da ist das ganze Zeug drin?
Genau, also die Bergbauaktivitäten finden sozusagen am Oberlauf von den Flüssen statt. Und dort, dadurch, dass es halt keine Kläranlagen, keine Schutzmaßnahmen gibt, kommt das Ganze eben ungehindert in die Flüsse und gelangt dann weiter flussabwärts in die größeren Städte, die dann am Titicacasee sind. Dazu kommt dann noch, dass auch diese Städte selbst auch Probleme haben, da sie sehr schnell wachsen mit ihrer Infrastruktur, und dort noch hinzukommt, dass auch es die Kläranlagen ungenügend sind und auch noch sozusagen die normalen Abwässer sozusagen auch noch aus den Städten und weiterer Unrat sich dann noch hinzufügt. Und so kommt das Ganze irgendwann im Titicacasee an. Auf der peruanischen Seite gibt es recht viele Zuflüsse, auch auf der bolivianischen Seite. Also da kommt noch hinzu, dass es nicht nur ein peruanisches Problem,
ja, wichtig,
sondern
ja, in beiden Städten.
Auch aus Richtung Bolivien.
Und wenn das die Leute dort so schlimm erfahren, gibt es Aktivitäten, die sagen, Schluss jetzt damit? Und die weitere Frage, ist es dann möglich, von hier auch dann, wenn es solche Gruppen gibt, zu unterstützen?
Richtig, also dort gibt es auf jeden Fall auch Umweltorganisationen, Menschenrechtsaktivisten, die eben kämpfen dafür, in Vertreter der Dorfgemeinschaften, Vertreter der Indigenen, die sich zusammenschließen, die auch versuchen, in Dialog zu kommen mit der Regionalregierung, die bessere Kläranlagen fordern, die eine bessere Regulierung auch der Bergbauaktivitäten fordern, die auch fordern, dass die Unternehmen auch dort zur Kasse gebeten werden, wenn sie dort eben umweltschädigende Aktivitäten haben, oder dass sie erstens schon Vorsorgemaßnahmen treffen, aber wenn was passiert, eben auch zur Kasse gebeten werden. All diese Forderungen gibt es vor Ort. Nur das Problem ist, Puno ist im Süden Perus. In Lima weiß davon keiner was, in der Hauptstadt.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, dass man deswegen diese Gruppen unterstützt und denen mehr Gehör verschafft. Das haben wir jetzt eben mit Hilfe dieses Films versucht, dass der auch hier in Europa Bekanntheit erlangt. Jetzt wird der auch demnächst in Peru gezeigt, hat demnächst Premiere in Peru. Und was wir auch gemacht haben im Rahmen dieser Filmtour, wir haben eine Briefaktion gestartet, sodass wir sozusagen aufbauend auf eine Forderung oder auf eine Beschwerde, die eben Gemeinden vor Ort eingelegt haben und ihre Vertreter, also mit ihren Organisationen, haben wir das Ganze erklärt und ins Deutsche übersetzt und dann einen Brief formuliert, der jetzt auch an die Regionalregierung in Puno gerichtet ist und auch an andere Organisationen und Behörden, die sozusagen da auch Verantwortung tragen und was machen könnten, um jetzt eben da noch mehr Druck zu machen, wenn die dann vor Ort hören, oh, da sind jetzt schon 1000 Unterschriften aus Europa, die auch sagen, wir sollen jetzt was machen. Das sind nicht nur mehr die Leute vor Ort, die sich beschweren, die kann man leicht ignorieren, weil in Lima ist es eh nicht bekannt. Aber wenn jetzt international was kommt, dann hoffen wir, wenn wir das werbewirksam, pressewirksam übergeben in Puno, dass sich dann was tut. Da sind wir jetzt gerade noch dabei, Unterschriften zu sammeln online. Auch in Europa haben wir es jetzt noch mit mehreren Organisationen geteilt.
Und wie ist es dann möglich, dass man sich also elektronisch erkundigt und eventuell mitmacht? Gibt es da eine Webseite oder gibt es eine Informationsseite? Oder wo muss man sich reinklicken?
Das Ganze findet man jetzt prominent gleich auf der Startseite bei uns auf der Webseite der Kampagne, die heißt www.kampagne-bergwerk-peru.de, und dort kann man dann eben unter Aktionen anklicken. Diese Briefaktion findet man ganz schnell, findet dort ein Formular, wo man dann sozusagen seine Daten eintragen muss, und dann wird das bei uns mitgezählt, dass dann sozusagen die digitale Unterschrift eingetroffen ist. Wir haben am Anfang halt auch, als der Filmemacher Eda Soto da war, haben wir auch mit Listenunterschriften gesammelt, aber die müsste man ja alle per Post dann jetzt noch hinschicken, drum sammeln wir jetzt online weiter.
Also das ist auch ein Beispiel, denke ich, dass das so eine Filmtournee oder das Bekanntwerden von Problemen, wenn es dann aufgegriffen wird, dass dann dieses Netzwerk Bergwerk Peru nicht nur informiert, sondern auch, wenn Partner das wollen, dann auch entsprechend unterstützt. Ich denke, das ist auch nochmal ein besonderes Kennzeichen, dass man nicht nur eine Informationskampagne ist, sondern, wie gesagt, wer jetzt das noch mitmachen will, das ist alles solide und ist alles abgesichert, kann sich dann einfach da melden und mitmachen.
Ja, das wäre toll, wenn wir da vielleicht online nochmal 500 Unterschriften mehr kriegen. Wir sind jetzt am Organisieren, wie wir das machen mit den Organisationen vor Ort, dass die Unterschriften übergeben werden. Denn natürlich sollen die ja von den Menschen dort übergeben werden, genau. Und nicht jetzt irgendwie von Europäern. Und das koordinieren wir gerade. Und man hat jetzt noch Zeit im Laufe des Augusts auf jeden Fall das zu unterzeichnen. Und dann hoffen wir, dass wir im September die Unterschriften übergeben können.
Prima. Haben wir dann die Beispiele. Und nach der Musik, die wir jetzt machen, schauen wir dann einfach nochmal, was wir denn mit dem Gold als Menschen, als einzelne Wesen zu tun haben. Ja, wir machen weiter mit dem Eine Welt-Report in München mit heute dem ganzen Thema Rohstoffe, Rohstoffabbau, Probleme, die damit zusammenhängen, und haben uns im Moment konzentriert auf das Thema Gold, haben die Beispiele Regenwald gehört und ein Beispiel aus den Anden, die Verschmutzung vom Titicacasee, auch speziell durch die Minenproduktion und da hauptsächlich auch Gold. Silvia, der zu dem Filmemacher nochmal kurz, dass wir den nicht unterschlagen. Du hast es vorher einmal ganz kurz gesagt. Wer war das? Und dann gucken wir uns nochmal ein bisschen weiter.
Genau. Der Filmemacher Ida Soto ist ein Menschenrechtsaktivist. Er ist auch sehr engagiert in der Erinnerungsarbeit zu Peru bezüglich des internen Konflikts, weil er aus Ayacucho, einer Andenregion ist, wo eben dieser Konflikt eigentlich am virulentesten war, genau. Und er auch selbst davon betroffen ist. Und wir haben eben zu ihm Kontakt bekommen, weil er auch regelmäßig bei den Jahresseminaren der Informationsstelle Peru aus Freiburg zu Gast ist. Und so kam es zu dieser Kooperation. Und er ist eben sehr engagiert, hat jetzt eben mit diesem Film seinen zweiten Dokumentarfilm gemacht. Und
prima. Wo war so das Motto von Eine Welt-Report heuer? Heißt ja auch, eine Weltarbeit beginnt vor Ort. Und dann nochmal die Frage, was haben wir denn in München jetzt nicht als spezielle Organisation, sondern als ganz normale Normalis, als Verbraucher mit dem Thema Gold zu tun? Also nochmal Goldverbrauch, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wofür wird Gold hauptsächlich eingesetzt und aufgrund welcher Bedingungen haben wir dann unsere Goldkette um den Hals oder den Ring am Finger?
Richtig, Schmuck, du erwähnst es schon. Schmuck ist eigentlich nach wie vor die wichtigste Verwendung von Gold. Immerhin 60% des absoluten Goldvorkommens, also das, was jetzt als Gold schon gefördert wurde, sozusagen steckt im Schmuck. Weitere circa 20% sind im Rahmen von Wertanlagen sozusagen gebunden. Und dann sind nochmal 10% und jeweils verteilt auf die Industrie, also Stichwort Handy, elektronische Geräte. Das macht immerhin 10% aus. Und 10%, weitere 10% sind gelagert in Banken als Goldbarren, als Wertanlage der Zentralbanken. Das heißt, wir als Konsumenten sind an den Punkten, eigentlich an den meisten Punkten beteiligt, aber was jetzt so am greifbarsten vielleicht ist, ist natürlich der Goldschmuck und auch das Thema Industrie, was ist im Handy etc.
Ja.
Weil man muss ja sich anschauen, Smartphones sind wichtig, klar, brauchen wir alle, aber wenn man sich überlegt, dass in deutschen Haushalten eben auch so und so viele Millionen Handys, Zweithandys, Althandys ungenutzt gelagert sind, dann ist, läppert sich da schon was zusammen. Immerhin für die Produktion von einem Handy, also in einem Handy stecken 0,034 Gramm Gold, das sagt einem nicht viel, mit so einer Zahl kann man nichts anfangen. Was dann einem eher zu denken gibt, ist, wenn man hört, dass mit dieser Förderung von dieser kleinen Menge Gold die Produktion von 170 Kilogramm Giftmüll verbunden ist. Dann hat man was vor Augen. Also,
und ich habe mal gelesen, dass wenn alle Handys, die in den Schubladen rumliegen würden, würde man einen Großteil von dem Schmuck, den man braucht, also damit eigentlich recyceln können. Die Zahlen weiß ich jetzt nicht genau, ob das alles so stimmt, aber da liegt also eine ganze Menge an Goldreichtum bei uns in den Schubladen.
Richtig, man müsste wahrscheinlich auf Jahre lang überhaupt kein einziges Gramm Erdreich mehr anfassen, kein einziges Liter Urwald Diesel mehr machen. Vergießen, kein einziges Gramm Quecksilber oder Cyanid, ein anderes Gift, was bei der Goldgewinnung im großindustriellen Bereich benutzt wird, verschwenden, um den Goldverbrauch zu decken, wenn man das Recycling besser fördern würde oder eben auch wir als Verbraucher da auch mehr mitdenken würden. Natürlich hängt es nicht nur am Verbraucher, wenn der Staat, wenn unsere Politik ist da auch in die Pflicht genommen, aufzuklären, aber auch eben die Anreize zu geben für die Industrie, eben da aktiver zu sein in Sachen Recycling.
Also das wäre immer die Frage nach uns selbst und unseren Verbrauch, wo viele vielleicht gar nicht dran denken, ist das auch der große industrielle Bergwerks, also nicht nur Gold, sondern insgesamt Bergwerksaktivitäten auch immer Kredite benötigen. Und was ich mitgekriegt habe, ist sozusagen eine Antwort. Deutschland hat keine Minen, kein Bergwerksunternehmen in Peru. Mag sein, aber über die Verflechtungen weiß ich nicht genau. Aber wo ich darauf hinaus will, bei den Krediten und in einer Studie, wo auch das große Hilfswerk Miserio mit dabei war, sind Banken genannt worden, die mit ihren Krediten an solche großen Unternehmen, die hauptsächlich dann aus der Schweiz zum Teil kommen, dick mit Krediten unterstützen. Und da liest man dann, die Deutsche Bank ist dabei. Da denkt man, na ja, klar, immer. Unicredit, Krupp ist auch dabei und Commerzbank ist auch dabei. Nochmal einfach nachgefragt. Ist das dann eine Verantwortung auch von Banken, dass die an der Umweltzerstörung und an diesen ganzen Verwerfungen dann mitbeteiligt sind? Durch Kredite, kann man das so einfach sagen? Durch Kreditvergabe?
Bevor ich darauf antworte, müssen wir vielleicht mal kurz noch ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben ja bisher noch gar nicht drüber geredet, was überhaupt mit den internationalen Unternehmen und Banken, weil was wir ja bisher eigentlich als Thema hatten mit dem Regenwald und mit dem Titicacasee, da ist eigentlich gar nicht so viel was mit international, weil das sind ja vor allem peruanische Unternehmen.
Stimmt,
ne? Muss man jetzt vielleicht nochmal erklären, dass es ja auch Schweizer Firmen wie Glencore sind wirklich Bergbauunternehmen, die halt auch international tätig sind. Viele aus Kanada, auch zunehmend aus China.
Ja.
Das ist das, was wir noch am wenigsten übersehen können. Bekannt wissen tun wir mehr über solche Firmen wie Glencore oder eben kanadische Firmen, die da eben im großen Maßstab aktiv sind und eben, ja, wie gesagt, schon auch dann Kapital ins Land bringen, aber wo kommt das paar Kapital her, eben von den Banken? Na klar, das ist natürlich eine gute Frage. Es wird ja immer über die Lieferkette gesprochen und über die Lieferkettenverantwortung. Wie dann sozusagen jetzt auch noch die Banken dort reinspielen oder ob man die zur Verantwortung ziehen kann. Wir, wenn wir jetzt uns die Sachen anschauen, die wir uns damit befassen, die wir mit den katastrophalen Folgen die wir das wissen. Wir sagen natürlich, na klar, da schreien wir ja auf und sagen, natürlich müssen die Banken da zur Verantwortung gezogen werden. Aber da stehen leider die Organisationen, die NGOs, stehen da ein bisschen alleine da mit der Meinung. Also das wird jetzt von der Politik jetzt nicht unbedingt unterstützt und da gibt es keine Initiativen, um da wirklich voranzukommen. Also es gibt schon Initiativen zum Thema Unternehmensverantwortung und auch in der Lieferkette. Aber das ist alles in den Anfängen und immer sehr zurückhaltend sind da unsere politisch Verantwortlichen.
Ich denke, das wäre nochmal ein Thema, wo wir genauer hingucken müssen. Also nicht nur auf die bösen Menschen in Peru, die Wanderarbeiter, die das kaputt machen. Das ist ein wichtiger Teil und hat auch eine große Bedeutung. Aber wenn wir beim Bergwerksaktivitäten jetzt anschauen, also nicht das, was nur glänzt, sondern was in unseren Autos steckt, was in unseren Computern steckt, was in unseren Häusern steckt etc., das sind große Unternehmen, große Konzerne und die haben wir im Blick, aber dann wäre nochmal, wo wir gleich nach der Musik dann nochmal drauf schauen, ist die Verantwortung der Politik und da nochmal nachgefragt, ob die auch eine Verantwortung hat, also unsere Regierung mit den Parteien etc. Aber erst nochmal kurz Musik. Ja, mit dem Eine Welt-Report aus München heute zum Thema Ressourcenabbau und da speziell Bergwerksaktivitäten. Und wir haben uns auf das Thema Gold fokussiert, weil die Silvia Bodema hier ist von der Bergwerkskampagne in Peru oder im Netzwerk Reichtum geht, Armut bleibt. Und da einfach nochmal, wir haben ja in nicht allzu vielen Wochen wieder mal eine Wahl anstehend. Und wie viele Organisationen auch, fragen vorher die Parteien, wenn wir euch wählen sollen, was meint ihr zu den und den Themen? Und es gab auch eine Kampagne, eine Wahlprüfsteinabfrage bei den Parteien zu diesem Thema Rohstoffe. Kannst du kurz sagen, was Anführungszeichen rausgekommen ist dabei, wo die Fahrt hingeht oder wie es aussieht?
Genau, ich sage gleich, was da rausgekommen ist. Ich sage auch, wie es dazu gekommen ist. Wir als Kampagne tragen das mit. Oder anders gesagt, die christliche Initiative Romero hat initiiert auf Basis eines Papiers, was schon früher mal erstellt wurde, ein Forderungspapier zur Rohstoffpolitik der Bundesregierung, wurden jetzt diese Wahlprüfsteine erstellt. Und neben der Kampagne unterstützen das noch weitere Organisationen. Das heißt, das wurde dann koordiniert, dass eben bestimmte ausgewählte Abgeordnete diese Wahlprüfsteine vorgelegt bekommen haben. Und jetzt wir die großen Parteien eben, die Regierungsparteien und außerdem FDP und Linke und Grüne. Diese fünf wurden befragt und eben wurden die Antworten wurden gesammelt. Und ja, also es ist natürlich so, dass jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl zu allen möglichen Themen diese Wahlprüfsteine sind. Und leider muss man ja sagen, hat jetzt der normale Bürger nicht gleich irgendwie die Rohstoffpolitik auf dem Schirm und liest jetzt nach, was die Parteien zur Rohstoffpolitik zu sagen haben. Drum haben wir das halt gemacht. Und auf jeden Fall ist es interessant, da reinzuschauen. Im Grunde ist es so, dass das Thema wirklich auch bei den Parteien ein bisschen so dahin dümpelt und nicht so für wichtig ersehen wird. Es war mal ein bisschen Hype, so vor 2010 circa. Da war mal in aller Munde die Rohstoffknappheit.
Wo die großen Firmen die Bundesregierung auf die Füße getreten ist und gesagt haben, ihr kümmert euch nicht drum, dass wir auch noch Zugänge zu Rohstoffen haben, die werden immer knapper und ihr müsst was machen. Das war eine Aktivität, da ist dann auch zur Sicherheit der Rohstoff, des Bekommens der Zugänge zu Rohstoffen was gemacht worden. Aber das war jetzt nicht so der Anlass für diese Wahlprüfsteine.
Genau, allgemein ist es halt so, dass das jetzt eigentlich so ein Thema ist, was überhaupt nicht auf der Agenda steht. Trotzdem haben die Parteien natürlich dazu was zu stehen in ihren Wahlprogrammen und haben jetzt auch geantwortet auf unsere Fragen. Man muss sagen, dass die Regierungsparteien eigentlich sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, eben seit 2010. Das Problem ist im Griff. Wir sind dabei, die Rohstoffeffizienz zu erhöhen. Unsere Industrie wird immer besser. Wir verbrauchen immer weniger, um trotzdem Wirtschaftswachstum zu erzielen. Und außerdem klopfen Sie sich auf die Schulter, weil es nämlich seit diesem Jahr den sogenannten Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte gibt, der auch zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs auch ausgearbeitet wurde. Aber man muss sagen, dass das Frustpotenzial auf Seiten der Zivilgesellschaft da ziemlich hoch war, weil wir, die Zivilgesellschaft, wir wollten viel, viel mehr. Mhm. Verbindliche Richtlinien, dass Unternehmen entlang der Lieferkette wirklich menschenrechtliche Verantwortung haben und auch zur Pflicht, zur Rechenschaft gezogen werden können. Das leistet leider dieser nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte halt überhaupt nicht. Er schreibt unverbindliche Regeln mit, die Unternehmen sollen das prüfen, aber es ist einfach zahnlos.
Also das wieder das Bekannte, die freiwilligen Möglichkeiten, man kann, soll, aber von muss, ist überhaupt nicht die Rede.
Das ist richtig. Und eben in Sachen Rohstoffverbrauch, wo ja eigentlich unsere Forderung ist, oder wie wir schon vorhin beim Gold besprochen haben, man könnte viel mehr mit Recycling machen. Okay, die Effizienz ist ein wichtiges Thema, ja. Aber trotzdem, es wird überhaupt nicht das grundsätzliche Modell in Frage gestellt, dass man auch eine absolute Reduzierung in den Kreislaufen, eine absolute Reduzierung des Rohstoffverbrauchs braucht in den ganzen Kreisläufen, um eigentlich dieses ganzen Problems Herr zu werden. Das taucht eigentlich bei keiner Partei auf, weder bei Linken noch Grünen, noch natürlich bei den Regierungsparteien.
Ja, kann man sagen, wer also in dem Bereich jetzt politisch irgendwo aktiv ist, müsste dann bei den eigenen Leuten in der eigenen Partei intensiver denen auf die Füße stehen, dass das Prinzip Freiwilligkeit rauskommt und verschärfte Kriterien mit Pflichten etc. mit reinkommt. Wäre das eine Empfehlung für alle, die in Parteien aktiv sind, dass also nach dem Motto, hört auf mit Freiwilligkeit und macht das Ganze mehr als Verpflichtung.
Ja, natürlich. Das ist immer das Credo bei allen Gesprächen, die man hat, an welchen Stellen auch immer im Bundestag oder auch in der Regierung, fordern wir, dass eben es verpflichtende Instrumente geben muss. Und das ist jetzt sozusagen, mehr war jetzt nicht zu erreichen. Jetzt haben wir diesen nationalen Aktionsplan, aber das kann jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es gibt auch auf internationaler Ebene gibt es auch interessante Prozesse, aber gegen all solche, zum Beispiel auf UN-Ebene gibt es den sogenannten Treaty-Prozess, wo es auch um Unternehmensverantwortung gehen soll, wo es eine neue UN-Konvention sogar geben soll, die eben Unternehmen verpflichtet. Aber das sind alles Sachen, da braucht man einen langen Atem. Die Bundesregierung, die meisten europäischen Regierungen, kann man sagen, das Ganze ist ja dann immer sozusagen auch gleich eine EU-Frage bei in vielen Sachen, sind da sehr zurückhaltend, die sperren sich dagegen, da muss man lange bohren und braucht einen ganz langen Atem und das wird uns ja sicherlich noch die nächsten 15 Jahre beschäftigen.
Genau, ist also aktuell kann man da auf dieser ganzen Kampfebene gerechte Rohstoffe nicht Entwarnung geben. Konkret aktuell ist sicher, den eigenen Konsum von Gold einfach zu hinterfragen. Das ist eine Sache, Recycling-Gold zu nehmen. Und ganz aktuell in Sachen Unterstützung von dem Netzwerk, Bergwerkskampagne Peru, wenn du nochmal sagst, die Unterstützung der Bevölkerung dort am Titicacasee, wie man das machen kann. Und dann haben wir auch ein konkretes Beispiel, was man wieder machen kann.
Also unsere Briefaktion zur Unterstützung der Betroffenen durch die Verschmutzung am Titicacasee läuft noch sicherlich einen ganzen Monat weiter, bis wir die Übergabe der Unterschriften in Peru vor Ort in der Region Puno organisiert haben. Mhm. Man kann an der Unterschriftenaktion teilnehmen über unsere Webseite www.kampagne-bergwerk-peru.de. Dort ist ganz prominent gleich ein Link zu unserer Briefaktion, wo man sozusagen digital seine Unterschrift leisten kann.
Prima. Wir sind schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du in deinem Urlaub noch Zeit gefunden hast, hier für Radio Lora die Sendung zu machen. Ich denke, waren viel wichtige und interessante Punkte dabei. Und wir haben ja auch Beispiele gehabt, die nicht nur beschrieben haben, sondern auch, wie die Kampagne Bergwerk Peru in den Sachen, wo es möglich ist, dann auch mitmacht und versucht, die Situation für die betroffenen Menschen zu verbessern. Dankeschön, und wir machen dann mit dem Eine-Welt-Report weiter, dann wieder in 3 Wochen.